Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu unserer Katechismusreihe, sagt Ihnen Monika Bargett. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Volker Hildebrand aus der Pfarrei St. Pantaleon in Köln wollen wir heute der Frage nachgehen, wozu sind die Laien in der Kirche berufen? In vielen Katechismus-Sendungen, aber auch in vielen anderen Sendungen bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir über das Priestertum, über das Weiheamt. Aber wir wollen heute auch darauf schauen, wozu jeder einzelne getaufte Christ, jeder von uns in der Kirche berufen ist. Besonders das Zweite Vatikanische Konzil hat sich darum bemüht, den Laien ihre Berufung wieder neu bewusst zu machen. Auch der Katechismus der katholischen Kirche widmet der Laienberufung ausführliche Texte. Mehr darüber also heute von Pfarrer Dr. Volker Hildebrand. Pfarrer Dr. Hildebrand ist nicht nur Gemeindepfarrer, sondern auch Priester des Opus Dei, einer Laiengemeinschaft, die sich ebenfalls besonders um die Heiligung des Alltags bemüht. Grüß Gott und willkommen, Pfarrer Dr. Hildebrand, zu dieser Sendung.
Ja, herzlichen Grüß Gott. Über die Berufung der Laien in einem kleinen, auflagestarken Buch Camino, Deutsch der Weg, schrieb der Gründer des Opus Dei, der heilige Josef Maria Escrivá de Balaguer, im Jahre 1939: Du bist verpflichtet, dich zu heiligen, auch du. Wer soll glauben, das sei ausschließlich Sache der Priester und der Ordensleute? Der Herr nahm keinen aus, als er sagte: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der heilige Josef Maria Escrivá gilt als einer der Vorreiter, der dieses urchristliche Ideal, das über viele Jahrhunderte wie in einem Dornröschenschlaf dahinschlummerte, für unsere Zeit wieder zum Leben erweckt und mit Schwung und Elan gefüllt hat. Jahrzehnte später hat der selige Papst Johannes Paul II. In einem wichtigen Schreiben über die Berufung und Sendung der Laien in der Kirche und Welt ist dann so auf den Punkt gebracht: Alle Christen, auch die Laien, sind ohne den geringsten Unterschied wie die anderen Glieder der Kirche voll und ganz zur Heiligkeit berufen. Das Zweite Vatikanische Konzil akzentuierte bereits prägnant: Alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Aufforderung richtet der Herr also an alle Menschen. Die christliche Vollkommenheit, zu der Jesus Christus nicht nur einlädt, sondern alle auffordert, hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Perfektionismus hat sündhafte Züge und gilt als ungute Leidenschaft, die knechtet und unfrei macht. Mit der Bezeichnung christliche Vollkommenheit ist vielmehr eine Lebenseinstellung, eine Art zu leben gemeint, die ganz von Gott her bestimmt und auf ihn ausgerichtet ist. Dazu braucht man jedoch nicht ins Kloster zu gehen. Einige wenige beruft Gott durchaus dazu, in der Abgeschiedenheit von der Welt ganz auf ihn ausgerichtet und ganz von ihm her zu leben. Das Klösterliche, das aus der Welt und ihrem Geschehen herausgenommene Leben einiger weniger, die Gott dazu beruft, hat nicht nur der Kirche, sondern immer auch der menschlichen Gemeinschaft als Ganzer bis hinein in ihre irdische Verfasstheit überaus reichen Segen gebracht. Denken wir nur an die großen kulturellen Leistungen, die jahrhundertelang von mönchischen Traditionen und Lebenshaltungen inspiriert wurden. Das überaus segensreiche Wirken der im Kloster lebenden Mönche und Ordensschwestern hat aber zugleich dazu geführt, dass Jesu Ruf, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, auch im offiziell kirchlich-theologischen Verständnis nicht mehr in seiner Allgemeingültigkeit gesehen und erkannt wurde. Der Ruf Jesu zur christlichen Vollkommenheit wurde über lange Zeit, über viele Jahrhunderte, fast ausschließlich nur noch auf diese Christen bezogen, die aus dem irdisch-weltlichen Leben ausstiegen, durch Kloster- und Ordensgelübde in den sogenannten Stand der Vollkommenheit hinüberwechselten und damit allem weltlichen und irdischen Tun entsagten. Fortan lebten sie als Ordenschristen in Abgrenzung zu den Laienchristen, die von all den heiligen Dingen und von Gott nur wenig verstanden. Hinzu kam, dass Bildung, Kultur und Wissen bis zu den Anfängen der Naturwissenschaften zu einem guten Teil in den Händen des Klerus und der Klöster lagen. Der Ruf Jesu zu einem Streben nach Vollkommenheit schien wie ein Privileg, nur an diesen engen Personenkreis gerichtet. Diese Entwicklung hat bereits in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten begonnen. Schon das vorbildhafte und heiligmäßige Leben der frühchristlichen Eremiten und Wüstenväter ließ die irrige Meinung aufkommen, der gewöhnliche Christ sei von der besonderen Gnade der Heiligkeit und der christlichen Vollkommenheit ausgeschlossen. Er dürfe deshalb nicht nur, sondern er müsse sich sogar notgedrungen mit einem Christsein zweiter Klasse begnügen, das dem der Priester und Klosterbrüder nachgeordnet sei. Bis heute ist diese Meinung ganz zu Unrecht noch immer weit verbreitet. Das hat zu manchen Deformierungen der christlichen Botschaft bis hin zum neuzeitlichen Klerikalismus mit seinen theologisch verbrämten Sozialutopien geführt. Auch wenn all das inzwischen als Fehlentwicklung erkannt ist, sind solche Vorstellungen immer noch weit verbreitet. Woran liegt das? Womöglich an der Erfahrung all der irdisch-menschlichen Begrenztheiten, mit denen es jeder täglich zu tun hat. Das Irdische in seiner Begrenztheit scheint einem heiligmäßigen Leben inmitten eines eben nicht vollkommenen und himmlisch anmutenden Alltags so sehr entgegenzustehen, dass der Aus- und der Umstieg von der Welt in ein Kloster als Vorhof des Himmels für ein heiligmäßiges Leben als unverzichtbar angesehen wurde. Damit galt über viele Jahrhunderte nicht nur die Herauslösung aus dieser irdisch-profanen Welt, sondern auch ihre Geringschätzung, Contemptus Mundi genannt, als notwendige Voraussetzung, um dem Ideal Jesu folgen zu können, so vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ganz im Gegensatz zu solchen Vorstellungen erkannte der heilige Josef Maria Escrivá nach Jahren heiliger Unruhe, die ihn zu einem intensiven Gebets- und Opferleben geführt hatte, schließlich am 2. Oktober 1928 durch göttliche Eingebung, wie es der selige Papst Johannes Paul II. Formuliert hat, er solle innerhalb der Kirche einen Weg für Menschen ebnen, die Gott dazu berufen werde, ein heiligmäßiges Leben zu führen, gerade in und durch ihre alltäglich profanen Tätigkeiten, die sie in Beruf und Familie im Geist christlicher Vollkommenheit, also ganz von Gott her und auf ihn hin ausgerichtet, verrichten werden. Das hat schließlich zur Errichtung des Opus Dei in der Hierarchie der Kirche als Personalprälatur geführt. Es geht hier um einen Weg christlicher Vollkommenheit für Menschen, die voll und ganz Bürger dieser Welt und nicht im Entfernten aus der Welt und ihrem irdischen Geschehen herausgenommene Kleriker oder Ordensleute sind. Für die ersten Christen war das noch etwas ganz Normales. In einem frühchristlichen Brief beschreibt ein uns Unbekannter seinem Freund Diogenet die Christen als Menschen wie die übrigen, die sich von den anderen nicht nach Land, Sprache oder Gebräuchen unterscheiden. Sie folgen den jeweils einheimischen Gesetzen in Kleidung, Nahrung und dem ganzen übrigen Leben. Wie sie jedoch zu ihrem Leben als solchem stehen und es gestalten, daran zeigen sie eine erstaunliche und wir alle zugeben, unglaubliche Besonderheit, heißt es in diesem Brief. Und an dem Freund Diognet gerichtet, schreibt der Unbekannte weiter: Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, aber sie verstoßen nicht die Frucht ihres Leibes. Den Tisch haben sie alle gemeinsam, nicht aber das Bett. Sie sind im Fleisch, leben aber nicht nach dem Fleisch. Sie waren auf der Erde, aber ihre Heimat haben sie im Himmel. Sie gehorchen den Gesetzen, überbieten aber die Gesetze durch ihr eigenes Leben. Sie lieben alle Menschen und doch werden sie von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und doch verurteilt man sie. Sie werden getötet, aber wieder lebendig gemacht. Sie sind arm, machen aber viele reich. Um es kurz zu sagen, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Obwohl so alt wie das Evangelium und so alt wie die ursprüngliche Christusnachfolge in der frühen Kirche, war die göttliche Berufung zur Heiligkeit durch und im Alltag. Um wie die Seele im Leib, so als Christ in der Welt zu leben, noch vor 80 Jahren, als Escriva durch göttliche Eingebung das Opus Dei sah, revolutionär und für viele nicht nachvollziehbar. Missverständnisse, üble Nachrede, böse Verleumdungen und auch offizielle Anschuldigungen bis vor höchste kirchliche und sogar staatliche Stellen blieben nicht aus. Dessen ungeachtet ging Escriva mit der Hilfe Gottes seinen Weg und predigte einen christlichen Materialismus, der sich gegen jenes Doppelleben richtete, das den Umgang mit Gott säuberlich von dem Leben in den irdischen Kleinigkeiten trennt. Wir Christen, so Escriva, können diese Art von Bewusstseinsspaltung nicht mitmachen. Entweder lernen wir, den Herrn in unserem alltäglichen Leben zu entdecken, oder wir werden ihn niemals finden. Es tut unserer Zeit Not, der Materie und den ganz gewöhnlich erscheinenden Situationen ihren edlen, ursprünglichen Sinn zurückzugeben, sie in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen und sie dadurch, dass sie zu Mittel und zur Gelegenheit unserer beständigen Begegnung mit Jesus Christus werden, zu vergeistigen. Unermüdlich predigte Escriva, dass Gott viele Menschen dazu beruft, ihm gerade in den materiellen, weltlichen Aufgaben des menschlichen Lebens und aus ihnen heraus zu dienen. Und er präzisiert, im Labor, im Operationssaal eines Krankenhauses, in der Kaserne, auf dem Lehrstuhl einer Universität, in der Fabrik, in der Werkstatt, auf dem Acker, im Haushalt, in diesem ganzen unendlichen Feld der menschlichen Arbeit wartet Gott Tag für Tag auf uns. Seid davon überzeugt, jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich. Und euch ist aufgegeben, das zu entdecken. Die bekannte norwegische Politikerin und Professorin für internationale Politik, Jean Harland Matlari, zudem Mutter von 4 Kindern, erzählt in ihrer außergewöhnlichen Love Story, wie sie zuerst aus intellektuellen Gründen als Studentin mit 25 Jahren zum Glauben fand, in die katholische Kirche aufgenommen wurde und wie sie nach Jahren intensiver Berufserfahrung, gerade auch in der internationalen Politik, durch die Botschaft des heiligen Josef Maria entdeckte, dass ihr Glaube auch ihren Alltag erfüllen und für sie es dadurch zu einem erfüllenden Glauben werden konnte. Matlari berichtet, wie sie Gott wiederholt und auch intensiv begegnet war, vor allem an christlich geprägten Orten und durch katholische Intellektuelle. Rom, ein lutherisches College in den Staaten, Philosophieprofessoren, die zugleich katholische Priester und Ordensleute waren, ein für ihren Lebensweg wichtiges Benediktinerkloster in Ungarn und so weiter. Aber zunehmend quälte sie die Erfahrung, Gott in ihrem gewöhnlichen Alltag, in ihrem Berufs- und Familienleben so wenig zu begegnen. Und sie begann sich zu fragen, glaube ich wirklich, dass Gott einen Plan für mich in Norwegen hat? Ihr schien es vollkommen nutzlos, in einem Land zu leben, wo das Leben nichts Katholisches an sich hatte und man eher eine Feindschaft spürte, die alles Christliche als irgendwie deplatziert erscheinen ließ. warum sollte ich hier mein Leben zubringen? Es war leicht, unter anderen Gleichgesinnten katholisch und christlich zu leben, aber es schien unmöglich an einem Ort wie diesem. Die Umgebung war ganz und gar heidnisch. In der Auseinandersetzung mit den Schriften des heiligen Josef Maria Escrivá realisierte sie ganz neu, Zitat, dass die Quelle des Glaubens im Menschen ist. Man braucht dazu keine begünstigenden Umstände. Christus war nicht an bestimmten Orten zu finden, sondern in mir und den anderen. Es war notwendig, Zugang zu den Sakramenten zu haben, mir nicht. Der Rest lag bei mir, schreibt sie. Ließ ich mich aus Nachlässigkeit vom richtigen Weg abbringen, was immer wieder vorkam, dann musste ich den Weg zurück durch die Sakramente und das Gebet finden. Ich erkannte mehr und mehr, dass das wirkliche Leben, die Realität, in dieser Verbindung mit Christus angelegt war und nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen oder geografischen Gegebenheiten. Diese Erkenntnis ist der Beginn des wirklichen Lebens in Christus, das einen das Leben anders sehen lässt. Das innere Leben, wie man es nennt, ist die Grundlage für das Äußere, das jedem vor Augen liegt. Ausgehend von dieser für sie neuen Einsicht her, inspirierten sie die Werke des heiligen Josef Maria schließlich, den Dualismus von Glaube und alltäglichem Leben zu überwinden. Wörtlich schreibt sie: Wir sind keine Engel und verbringen unser tägliches Leben nicht mit Beten in der Kirche. Wir sind gewöhnliche Leute, die immerzu eine Menge Arbeit zu erledigen haben. Diese materielle Realität ist ebenfalls vorgegeben und nimmt den größten Teil unserer Zeit und unseres Lebens ein. Doch wie konnte das Leben selbst und all die damit verbundene Arbeit vom christlichen Glauben durchdrängt werden? Der Grundgedanke, dass jede Arbeit geheiligt werden und die Welt verwandeln könne, war das, was mich an Escrivás Werken am meisten interessierte. Wenn das stimmte, dann gab es einen Weg für alle normal arbeitenden Menschen, den Sinn des Lebens im Hier und Jetzt zu finden, wo sie ihr Leben zubrachten. Nichts Außergewöhnliches, nichts Klerikales, nichts vom alltäglichen Leben Abgewandtes. Christus ließ sich auch beim Kartoffelschälen finden, hatte Escrivá geschrieben. Wenn das stimmte, dann war das eine Revolution. Dank Escrivás Predigten erschloss sich ihr die ganz simple Logik, die dahinter steckte. Wir sind Geschöpfe, schreibt sie, die den größten Teil ihres Lebens mit Arbeit verbringen. Wenn aber der wirkliche Sinn in der Arbeit nicht zu finden war, wozu dann das Ganze? Zur Arbeit gehört selbstverständlich nicht nur die bezahlte Tätigkeit, sondern alles, was wir tun. Von der Kindererziehung über die Hausarbeit zu allen Arten ehrlicher, bezahlter Arbeit. Die Arbeit ist auch in der Heiligen Schrift als notwendig und schwer beschrieben, aber auch als ein Weg, um die Welt zu verwandeln. Aus diesem Grund habe Escrivá darauf bestanden, als Christ diese Welt leidenschaftlich zu lieben. Das ist exakt das Gegenteil jener Weltverachtung, die so lange Zeit hindurch die katholische Tradition kennzeichnete, die Laien der Kirche entfremdete und sie zu einer Art minderwertiger Christen gegenüber denen mit einer religiösen Berufung machte. Was mich an dieser ganz und gar weltlichen Sichtweise so glücklich machte, war die Tatsache, dass sich hier Himmel und Erde treffen konnten. Das Versprechen, dass ich mein Leben im Alltag hier und jetzt mit Sinn und daher mit Freude erfüllen konnte. Christus war nicht irgendwo, wo es römisch-katholischer zuging als hier, sondern genauso hier wie überall sonst. Es hing also nur von meinem Willen ab, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Madlari ist sich dessen bewusst, dass Escrivás ganz und gar unkomplizierte und überhaupt nicht geheimnisvolle Botschaft hohe Ansprüche an den Einzelnen stellt. Sie schreibt: Oftmals kommt mir meine Arbeit fruchtlos vor. Ich tue sie nur, weil es sein muss. Wenn ich mir aber wirklich vornehme, im Dienst an Gott und den anderen zu arbeiten, weil ich Gott und diese anderen liebe, dann gewinnt die Arbeit auf einmal einen ganz neuen Sinn. wenn ich diese Absicht stets habe, sie mir ins Gedächtnis rufe, sie erneuere und an ihr festhalte, dann kann die Arbeit, die ich tue und die so wenige Menschen sehen oder loben, etwas Nützliches und Heiliges werden. Was für eine überwältigende Chance ist das? Und so kommt sie, die Professorin und Politikerin, die auch Familienmutter ist, noch einmal auf das Kartoffelschälen zurück. Sie schreibt, Kartoffelschälen kann öde und langweilig sein und allerhöchstens von einem gewissen Nutzen für die, die sie am Ende verspeisen werden. Es kann aber auch eine Arbeit voller Lobpreis und Liebe für Gott sein, die ich ihm aufopfere, und er wird sie umwandeln und nutzen, wie es ihm in seinem Plan gefällt. Dann ist diese Arbeit Gebet und Lobpreis zugleich. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gehört es nun zum festen Bestand der kirchlichen Lehre, dass auch der gewöhnliche Christ uneingeschränkt dem Ruf des Herrn "Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist" entsprechen kann und soll. Gegenüber den Klerikern und Ordenschristen, die in unterschiedlicher Weise aus der Welt herausgenommen sind, ist der gewöhnliche Christ durch sein in der Welt sein für den Ruf des Herrn qualifiziert. Papst Johannes Paul II. Erklärte in dem bereits zitierten Schreiben, das Konzil beschreibt diese Welthaftigkeit der Laien vor allem als den Ort, an dem der Ruf Gottes sie trifft. Dort sind sie von Gott gerufen, inmitten der Welt. Das Leben inmitten der Welt, der Weltcharakter der christgläubigen Laien, wird vom seligen Papst Johannes Paul II. Positiv belegt. Nicht mehr negativ im Sinne unkundiger Laien. Ihre Kompetenz ist die Welt, ihr Beruf, ihr Sinn für Familie und Gesellschaft. Diese ihre Kompetenz für die irdischen Wirklichkeiten, so schon das Zweite Vatikanum, findet in Jesus Christus die Fülle ihrer Bedeutung. Nun ist es also wieder ganz präsent, was Jesus damit gemeint hat, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als Christgläubige jeden Standes oder Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe alle berufen. Die christgläubigen Laien werden diesem Ruf nicht dadurch gerecht, dass sie priesterliche Dienste übernehmen oder den Ordensleuten in ihrem Rückzug aus der Welt nacheifern, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sie ihre berufliche und weltliche Kompetenz ganz in den Dienst Gottes stellen und aus einem zugleich intensiven Leben des Gebetes und der Gegenwart Gottes. So leben und so arbeiten, dass überall hell aufleuchtet, wie Gottes Liebe die Welt der Arbeit und der Geschäfte, der Wissenschaft und Forschung verwandeln und zum Segen werden lassen kann. Würden die christgläubigen Laien, die sie ihre Berufung endlich wirklich entdecken und annehmen, dann wären wir viel näher, worum wir im Vaterunser regelmäßig beten. Dein Wille geschehe, dein Reich komme.
Über die Laienberufung, das heißt über die Aufgaben jedes getauften Christen, sprach in unserer Katechismusreihe heute Pfarrer Dr. Hildebrand, Gemeindepfarrer und Priester des Opus Dei aus Köln. Vorbilder eines bewussten Laiendaseins in der Kirche und in der Welt können uns der heilige Josef Maria Escriva, Gründer der Laienorganisation Opus Dei, oder auch die norwegische Politikerin Jane Harland Madlari sein. Weitere Beispiele für die Laienberufung inmitten der Welt finden Sie auch im Katechismus der katholischen Kirche auf den Seiten 264 bis 268. Wir laden Sie ein, diese Texte in Ruhe nochmals nachzulesen, und gerne können Sie auch von der heutigen Sendung mit Pfarrer Dr. Hildebrand eine CD bestellen. Die Telefonnummer für unseren CD-Dienst ist 08323 96 75120. Wenn Sie uns aus Österreich, aus Südtirol und aus der Schweiz anrufen, dann ist die Telefonnummer für Sie 0049 8323 9675 120. Wenn Sie einen Internetanschluss zu Hause haben, dann können Sie auch direkt einen MP3-File, eine Tondatei herunterladen, und zwar auf www.horeb.org. Bei Pfarrer Dr. Volker Hildebrand bedanken wir uns ganz herzlich für den eingehenden Vortrag. Wir bitten ihn zum Schluss noch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihre Monika Bargett.